der Islam und der Iran. Ansichten eines Iraners. Folge 2: Der Islam. In der zweiten Folge dieser Podcast-Reihe möchte ich mit dem Islam und meine Sicht darauf beginnen. Der Islam begann im 7. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung im heutigen Saudi-Arabien in der Stadt Mekka. Arabien war zu dieser Zeit natürlich kein Zentralstaat, sondern bestand aus unzähligen Stämmen mit ihren eigenen Regeln und eigenen Fürsten und Führern. Aber in der Stadt Mekka, ein zentraler Handelsplatz, der von Karawanen aus allen Himmelsrichtungen besucht wurde und auf dessen Markt arabische, persische, jüdische und sogar christliche Händler angetroffen wurden, wanderte auch ein Mann namens Muhammad, der Begründer des Islam. Man kann sich also lebhaft vorstellen, dass die vielen Händler aus unterschiedlichen Ländern und mit unterschiedlichen Religionen und Traditionen ihre Spuren in Mekka und bei Muhammad hinterlassen haben. Man wird sich also nicht wundern, dass Muhammad ausgerechnet 40 Tage und 40 Nächte in einer Höhle verbracht hat, bevor ihm der Erzengel Gabriel erschien, wenn man weiß, dass der christliche Prophet über 600 Jahre zuvor laut der Bibel ebenfalls 40 Tage und 40 Nächte in einer Höhle verbracht hatte. Ebenso wenig wundert man sich über die vielen Ähnlichkeiten zwischen dem Islam und dem Judentum. Also da wären das Gebot, dass die Frauen ihre Haare verbergen heißt, oder jenes, das das Schlachten von Tieren betrifft, oder etwa das Verbot, Schweinefleisch zu essen. Wenn man weiß, dass in Medina, wo Muhammad sich jahrelang aufhielt, viele Juden lebten, wie die Stämme Banu Quraizah, Banu Qanika und den Banu Nadir, braucht man auch keine göttliche Eingebung zu postulieren, um das Entstehen vieler Teile des Korans gerade in Medina zu ergründen, die sich mit den Juden, mit Adam, Abraham und Mose beschäftigen. Diese sind verständlicherweise durch das Zusammenleben mit eben diesen jüdischen Stämmen beeinflusst worden. Jeder kann sich gut vorstellen, dass die neue Religion einige alte Traditionen sich zu eigen gemacht hat. Damit erleichterte man schon immer die Annahme der neuen Religion für Menschen, die diese Traditionen nicht aufgeben wollten. Ähnliches lässt sich übrigens auch über das Christentum sagen. Kurz noch ein Wort zu den jüdischen Stämmen in Medina. Nach den Berichten des Korans haben die Führer von Mekka, die einen Krieg gegen Mohammed und seine Getreuen angestrebt haben, 627 nach unserer Zeitrechnung Medina angegriffen. Nach dieser Schlacht und wochenlangen Belagerung der Stadt ging schließlich Muhammad als Sieger hervor. Nach der Belagerung soll ihm wieder einmal der Erzengel Gabriel erschienen sein und ihm befohlen haben, den einflussreichen jüdischen Stamm Banu Quraizah, die die landwirtschaftlich ergiebigsten Teile Medinas besaßen, anzugreifen. Man warf den Juden auch vor, gegen Muhammad ein Bündnis mit dem Feind geschmiedet zu haben. Die Quraizah wehrten sich nicht mit großer Mühe. Folglich ballten sie Muhammad unter denselben Bedingungen wie schon zuvor die Banu Qanika und die Banu Nadir, nämlich mit all ihren beweglichen Gütern aus Medina fliehen zu dürfen. Als diese Bitte verweigert wurde, boten sie Muhammad an, aus Medina ohne ihr Hab und Gut zu fliehen. Doch auch dieses Angebot wurde ausgeschlagen. Der arabische Historiker Ibn Ishaq beschreibt in seiner Prophetenbiografie das Ende der Banu Quraizah folgendermaßen. Schließlich mussten sich die Quraysha ergeben und der Prophet ließ sie einsperren. Sodann begab er sich zum Markt von Medina, dort wo heute noch der Markt ist, und befahl, einige Gräben auszuheben. Als dies geschehen war, wurden die Quraysha geholt und Gruppe um Gruppe in den Gräben enthauptet. Infolge der Exekutionen sind etwa 900 Stammesangehörige der Banu Quraysha mit Zustimmung und unter der Aufsicht Mohammeds getötet und ihre Frauen und Kinder in die Sklaverei verkauft worden. Auch im Koran findet dieses Ereignis seine Erwähnung. Und er ließ diejenigen von den Leuten der Schrift, die sie, das heißt die Ungläubigen, unterstützt hatten, aus ihren Burgen herunterkommen und jagte ihnen Schrecken ein, sodass ihr sie in eure Gewalt bekamet und zum Teil töten, zum Teil gefangen nehmen konntet. Auch islamische Gelehrte bestätigen diese Ereignisse. Khomeini, der geistliche Führer der islamischen Revolution, sagte in einer Rede, die jahrelang unveröffentlicht blieb, Folgendes.
Diese Leute verstehen nicht, dass der Islam eine Schule der Erziehung ist. Aber an dem Tag, an dem man herausfand, dass diese Leute nicht zu erziehen sind, hat man 700 von den Banu Quraysha getötet im Beisein des Propheten. Sie haben sie enthauptet auf Befehl des Propheten.
Der Islam ist eine frühmittelalterliche Religion, die für die Entstehungszeit und vor allem für Arabien konzipiert war. Aber im 21. Jahrhundert wird der Koran noch immer für unfehlbar gehalten und alles, was dort steht und was der Prophet angeblich gesagt hat, sind für Moslems die einzig gültige Wahrheit. Religion war und ist immer Projektionsfläche, nicht nur für die Gegner, sondern auch und vor allem für die Anhänger der jeweiligen Religion. Ob als Projektionsfläche für persönliche Hoffnungen, wie etwa das Gebet, das ein Wunsch ist, dessen Erfüllung von Gott erhofft wird, etwa für jenseitige Vorstellungen, man möge für alle Zeit in Frieden und Ruhe dennoch weiterleben, und wie langweilig kann es doch werden nach einigen tausend Jahren und noch so weit entfernt von der Ewigkeit? Oder für handfeste diesseitige Bestreben nach Macht und Herrschaft, ohne dass es die Eroberungskriege der islamischen Anfangszeit genauso wenig gegeben hätte wie die Kreuzzüge? Aber im Gegensatz zum Christentum, das durch die Jahrhunderte, zuerst durch die Revolution der Renaissance und in deren Folge vermutlich am allerstärksten durch die Aufklärung und durch die unterschiedlichsten Wissenschaften immer wieder korrigiert, ja zurückgedrängt wurde, bis es heute vor allem in Europa nur mehr als Privatangelegenheit betrachtet wird, hat der Islam diese Sublimierungen nicht erfahren. Der Islam, der als eine arabische Religion, zugeschnitten auf arabisches Stammesleben vor 14 Jahrhunderten, in alle Lebensbereiche einzugreifen bemüht war und sein heiliges Buch laut dem Koran selbst direkt von Gott eingegeben und gerade deshalb für alle Zeit unveränderlich und für alle Zeit gültig zu sein hat, muss darum, selbst von den liberalsten Moslems, als einzige Glaube angesehen werden, dessen Lehren nicht angezweifelt, dessen Prophet nicht durch bildliche Darstellung und schon gar nicht durch Karikaturen von Ungläubigen herabgewürdigt werden darf und dessen Feinde und daher Ungläubige zu ergreifen und zu töten sind. Dazu heißt es in der Sure An-Nisa, Vers 89, Sie wünschen sich, dass ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, so dass ihr gleich seid. Nehmet euch daher keinen von ihnen zum Freund, ehe sie nicht auswandern auf Allahs Weg. Und wenn sie sich abkehren, dann ergreifet sie und tötet sie, wo immer ihr sie auffindet. Und nehmet euch keinen von ihnen zum Freunde oder zum Helfer. Dies ist wieder ein Zeichen dafür, dass auch der Islam und die Religionen überhaupt keine universelle Gültigkeit haben, sondern orts- und zeitabhängig entstanden sind. Für seine Zeit und Ort war der Islam ein Fortschritt. Man denke beispielsweise daran, dass den Frauen zum ersten Mal in Arabien ein Erbrecht zuerkannt worden ist und es wurde zum ersten Mal verboten, neugeborene Mädchen lebendig zu begraben. Heute können wir natürlich vieles nicht verstehen, weil die Menschheit gewachsen ist. Heute reden wir von Menschenrechten und von Frauenrechten, ja sogar im heutigen Saudi-Arabien und auch im Iran, weil das Verständnis der Menschen eine zeitgemäßere und fortschrittlichere geworden ist. Gefährlich wird es allerdings, wenn dieselben Ideale, die vor 1400 Jahren in Arabien progressiv gewesen sind, im 21. Jahrhundert überall auf der Welt durchgesetzt werden sollen, weil die Heilslehre des Korans aus islamischer Sicht universell gültig zu sein hat.
Thank you.